Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt sie Miriam C. heute mit einem Klassiker der US-amerikanischen Unterhaltungsliteratur. In einem Atemzug mit Theodor Fontanes Vor dem Sturm und Lev Tolstois Krieg und Frieden wird dieser Roman genannt, Margaret Mitchells Gone with the Wind. Vom Winde verweht, wie er in der deutschen Übersetzung von 1937 heißt. Das Buch ist Weltliteratur und ein globaler Bestseller. Rund 30 Millionen Exemplare sollen bis heute weltweit verkauft worden sein. 1936 erschien Gone with the Wind erstmals in den USA. Rasch folgten Übersetzungen in diverse Sprachen, nur ein Jahr später etwa von Martin Beheim-Schwarzbach ins Deutsche. Ebenfalls 1937 erhielt die Autorin und Journalistin Margaret Mitchell den Pulitzer-Preis für ihr Romandebüt. Und doch bleibt der Südstaatenschmöker bis heute eines der verkanntesten Bücher der Weltliteratur. So zumindest die Meinung von Andreas Nohl und Liat Himmelheber. Die Ehepartner haben Mitchells Klassiker deshalb neu übersetzt. Vom Wind verweht lautet ihr leicht veränderter Titel. Es ist nicht nur eine grundlegend neu übersetzte, sondern auch die erste vollständige Version in deutscher Sprache, die morgen am 2. Januar im Verlag Antje Kunstmann erscheint. Nichts anderes hat dieses Buch verdient. Schließlich sind die Auswirkungen des von Mitchell beschriebenen Sezessionskrieges bis heute spürbar, sagt der Übersetzer Andreas Nohl.
Was das Buch transportiert, ist die entscheidende Situation der amerikanischen Geschichte. Das Buch handelt ja, glaube ich, es sind 12 Jahre vor dem Krieg, der Krieg und dann die Reconstruction. Diese bittere Zeit, als die Nordstaaten die Macht in den Südstaaten übernommen haben und dort Geschäfte gemacht haben und so weiter und die natürlich die Sklaven befreit wurden, was auch mit unglaublichen Umbrüchen natürlich zu tun hatte. Und diese ungeheure Zeit der Niederlage, die die Südstaaten damals erlitten hatten, wobei sie selber an der ganzen Sache schuld waren, das kann man also auch politisch durchaus begründen, diese Aussage, hat in den Südstaaten also ein ungeheures Ressentiment geschaffen, das eben bis heute anhält.
Mitchell erzählt die US-amerikanische Geschichte allerdings nicht aus den vorderen Kriegsreihen oder aus den inneren politischen Kreisen. Nicht das Kampfgeschehen zwischen der Konföderation im Süden und den in der Union verbleibenden Nordstaaten stellt sie in den Mittelpunkt. Die Autorin folgt einer Frau aus Nordgeorgia, schildert ihren Überlebenskampf mit allen Verfehlungen und Grausamkeiten, in die Not und Habgier sie drängen. Scarlett O'Hara ist im Sommer 1861, als die damals bereits heillos unterlegenen Südstaaten euphorisch ihre Truppen einziehen, gerade einmal 16 Jahre alt, mit der schmalsten Taille und dem kokettesten Mundwerk der Gegend ausgestattet, gilt Scarletts größte Sorge ihren Hochzeitsplänen. Denn jener Mann, den sie glaubt, mehr als alles in der Welt zu lieben, Ashley Wilkes, weist sie ab und heiratet stattdessen seine Cousine, die sanftmütig herzensgute Melanie. Scarlett ist außer sich. Als Lieblingstochter eines wohlhabenden, weißen Plantagenbesitzers ist sie gewohnt, stets zu bekommen, was sie verlangt. Arbeit und Mangel sind ihr fremd, denn Sklaven erleichtern ihren unbekümmerten Alltag. Bis der Krieg ihrer Naivität ein Ende setzt.
Der Krieg, der so endlos erschienen war, dieser unerbetene und unerwünschte Krieg, hatte ihr Leben mit einem so sauberen Schnitt entzweigeteilt, dass es schwer fiel, sich an jene längst vergangenen, sorgenfreien Tage zu erinnern. Ohne jede Rührung konnte sie auf die hübsche Scarlett in ihren empfindlichen grünen Marokkanschüchen und ihren nach Lavendel duftenden Volants zurückblicken, aber sie zweifelte, ob sie je wieder das gleiche Mädchen sein konnte wie damals. Scarlett O'Hara, der das County zu Füßen lag, nach deren Pfeife 100 Sklaven tanzten, hinter der wie eine Wand der Reichtum von Tara stand und freigebige Eltern, die ihr jeden Herzenswunsch erfüllten.
Auf Tara, der Baumwollplantage ihres Vaters, bringt Scarlett sich und ihre pflegebedürftigen Familienangehörigen durch die Kriegs- und Nachkriegszeit. Doch nicht als liebende, fürsorgliche Mutter, sondern als betrügerische und raffgierige Geschäftsfrau agiert sie. Scarlett spannt der eigenen Schwester den Verlobten aus, sie arbeitet sich die Nägel rissig, näht sich Kleider aus vergilbten Gardinen und bietet sich hochverschuldet dem opportunistischen und so verhassten Red Butler zum Kauf an. Das Schicksal der jungen Frau stieß vor allem, wenn auch nicht nur, in Deutschland auf Resonanz. Innerhalb 2 Tage waren bereits 12.000 Exemplare der deutschen Übersetzung verkauft. Bis 1941 sollten es 280.000 sein. Und berücksichtigt man, dass die Bücher ihres hohen Verkaufspreises von 12 Reichsmark 50 geschuldet sicher unter Familien und Freunden zirkulierten und dass Exemplare von Bibliotheken verliehen wurden, kann man die Zahl der deutschen LeserInnen weit höher ansetzen, auf bis zu 1 Million bis 1945. Diesen sensationellen Erfolg von Mitchells historischem Mammutwerk erklärt die Literaturwissenschaftlerin Emily Oliver mit dem Identifikationspotenzial, das die Protagonistin des Romans bereithält.
Das Buch scheint in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Obwohl es sich mit dem amerikanischen Bürgerkrieg beschäftigt, enthält es viele Themen, die in dieser Zeit, also in den frühen 40ern, sehr aktuell waren und dann vor allem in der deutschen Nachkriegszeit noch aktueller wurden. Ein ganz zentrales Thema ist Hunger. Das ist quasi der Wendepunkt für die Protagonistin Scarlett. Diese berühmte Szene, wo sie im Dreck liegt hinter der einst so tollen Plantage und schwört, dass sie nie wieder Hunger leiden wird und dass sie für die Iren sorgen wird. Das war ein ganz, ganz zentrales Thema natürlich in der Nachkriegszeit, wo so wenig zu essen da war, wo es an allem fehlte. Da war großes Identifikationspotenzial dafür, diese Überlebensarbeit, die Scarlett und Melanie beide leisten.
Die O'Haras nahmen keine Almosen, die O'Haras sorgten selbst für ihre Angehörigen. Sie trugen ihre eigene Last und Lasten waren für Schultern da, die stark genug waren, sie zu tragen. Wie sie da von hoch oben hinunterschaute, erkannte sie, ohne überrascht zu sein, dass ihre Schultern jetzt stark genug waren, alles zu tragen, nachdem sie das Schlimmste getragen hatte, das ihr überhaupt widerfahren konnte. Sie konnte Tara nicht im Stich lassen. Sie gehörte zu dieser roten Erde sehr viel mehr, als diese zu ihr gehörte. Ihre Wurzeln reichten tief in die blutfarbene Erde und sogen daraus Leben, genauso wie die Baumwolle. Sie würde in Tara bleiben und es irgendwie erhalten. Sie würde ihren Vater und ihre Schwestern bei sich behalten, auch Melanie und Ashleys Kind und die Schwarzen. Morgen, oh morgen, morgen würde sie das Joch auf sich nehmen.
Gott ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge. Ich lass mich nicht unterkriegen. Ich will es überstehen und wenn es vorüber ist, dann will ich nie wieder hungern. Weder ich noch die meinen. Müsste ich auch stehlen, lügen und sogar töten. Ich schwöre bei Gott, ich will nie wieder hungern.
Gleichzeitig sollte man aber dieses Identifikationspotenzial nicht zu sehr verallgemeinern. Scarlett ist immerhin weiß und gehört der Oberschicht an. Also einerseits hat sie stark unter den Folgen des Kriegs zu leiden, andererseits denkt sie nie über die Ursachen des Kriegs nach. Also sie reflektiert nie, dass sie in einer Gesellschaft gelebt hat, die zutiefst ungerecht war. Und sie erkennt das nicht gerade, weil sie so sehr von diesem Gesellschaftssystem profitiert hat. Auch wenn es sich bei dem Roman nicht um eine Ich-Erzählung handelt, werden doch die Ereignisse aus Sicht der weißen Oberklasse geschildert, die es eben vor dem Krieg sehr gut gehabt hatte. Und Scarlett denkt nie kritisch über ihre eigene Rolle in der Aufrechterhaltung dieses Unrechtsregimes nach. Zum Beispiel findet sie auch nach dem Krieg nicht, dass Schwarze das Wahlrecht haben sollten. Also sie schaut nie über den eigenen Tellerrand.
Bisher waren deutsche LeserInnen auf die Übersetzung von 1937 angewiesen. Darin sind nicht nur zahlreiche Passagen, ganze Absätze des Originals unsystematisch getilgt und verändert worden. Der Übertragung liegt, wie Andreas Nohl bemerkt, auch ein grundlegendes Unverständnis zwischen der US-amerikanischen Journalistin Margaret Mitchell und ihrem deutsch-britischen Übersetzer Martin Beheim-Schwarzbach zugrunde.
Margaret Mitchell ist genau wie der Übersetzer 1900 geboren. Und Mitchell ist aber dann in den 20er Jahren quasi, hat dort ihr junges Erwachsensein gelebt. Das waren ja die Roaring Twenties, wie wir uns erinnern. Und da war in der Literatur ein sehr sachlicher, eigentlich auch eher journalistischer Stil angesagt. Erinnern wir uns an die Literatur von Hemingway, den Mitchell übrigens sehr bewundert hat. Also so kam sie rein stilistisch schon mal aus dieser amerikanischen Tradition der journalistischen Prosodie. Und demgegenüber ist Beheim Schwarzbach, der ebenfalls 1900 geboren wurde, im spätwilhelminischen Staat groß geworden. Und die Literatur, die er in der Schule und so weiter kennengelernt hat, war also eher geprägt von einem neoromantischen Stil. Erinnern wir uns an die frühen Gedichte von Hermann Hesse oder auch an die späteren von Rilke. Und was die Prose anbelangt, ist er, glaube ich, über den Realismus von Wilhelm Raabe nicht hinausgekommen.
Andreas Nohl und Lia Timmelheber haben Mitchells Stil von seinem deutschen Kitsch, von der aufgezwungenen Sentimentalität nun befreit. Symbolträchtig im fehlenden E des neuen Titels, vom Wind verweht. Elegant lesen sich, ohne ins Aktualistische abzudriften, die Neuübersetzung und darin vor allem die um Neutralität immerhin stets bemühte Erzählstimme. Nichtsdestotrotz bleiben einige Passagen des mittlerweile historischen Dokuments aus den 1930er Jahren problematisch. So spricht Margaret Mitchell mit der rassistischen Selbstverständlichkeit ihrer Zeit etwa von Negroes, ein diskriminierendes Vokabular, das die Übersetzer nicht an allen Stellen konservieren wollten.
Das ist das N-Wort, wie wir mittlerweile wissen. Und das kann man heute nicht mehr benutzen, ohne diskriminatorisch sich zu äußern anderen Menschengruppen gegenüber. Und so haben wir also schlicht und einfach den Begriff der Neger durch den der Schwarzen oder der Sklaven ersetzt. Wobei aber, wenn die Rassisten reden, dann reden die von Niggern. Das haben wir natürlich dann so stehen lassen. Das hat ja einen dokumentarischen Wert und das hat etwas mit der Wahrheit dieses Romanes zu tun. Aber wir sind dann weitergegangen. Wir haben rassistisch anmutende Beschreibungsstereotypen vermieden. Das heißt, sie finden bei uns keine Wulstlippen, sie finden keine rollenden Augen. Das ist bei uns eher dann volle Lippen, so wie die Weißen sie auch haben und von mir aus weit aufgerissene Augen oder so. Aber diese Stereotypen, die rassistischen Stereotypen sind bei uns raus.
An vielen Stellen mögen heutige LeserInnen nach wie vor und zu Recht Anstoß nehmen. Trotzdem lohnt sich eine zeithistorische Einordnung, auch weil eine Diskussion der romaninhärenten Rassismen bei Ersterscheinen der deutschen Übersetzung im Dritten Reich und im Nachkriegsdeutschland ausblieb. Margaret Mitchell wählt in ihrem Roman einen Blickwinkel, bei dem Rassismus an der Tagesordnung steht. Für die wohlhabende Pflanzerfamilie O'Hara ist Sklaverei in den 1860er Jahren eine gottgegebene Selbstverständlichkeit, die auch Mitchell nicht explizit thematisiert. Gleichwohl sieht Übersetzer Andreas Nohl in der Figur des Red Butler das politische Sprachrohr der Autorin. Er besitzt vor seiner Ehe mit Scarlett keine Sklaven, behandelt sie auffallend respektvoll und kritisiert nicht nur die moralische Überheblichkeit der Südstaaten, sondern auch den ortsansässigen Ku Klux Klan. Einige Romanszenen, hebt Andreas Nohl hervor, weichen bei Mitchell außerdem von den damals gängigen Rassennarrativen ab. Etwa, wenn Scarlett im vierten Teil des Romans Opfer eines sexualisierten Raubüberfalls wird.
Es gehört zu dem Mythos des rassistischen Südens, dass nach der Befreiung Sklaven, männliche Sklaven, weiße Frauen vergewaltigt hätten. Das ist eine Spiegelprojektion der allfälligen Vergewaltigungen, die weiße Sklavinnenbesitzer getätigt haben. Und in der Südstaatenliteratur, die Margaret Mitchell gut kannte, die sie als junges Mädchen auch gelesen hatte, spielt dieser Mythos eine ganz große Rolle. Dort kommen eben oft diese Szenen vor, wo dann der Täter, sozusagen der Schwarze, der Delinquent, dann gelyncht wird. Bei Mitchell liest sich das vollkommen anders. Scarlett wird in der Tat von einem Schwarzen angegriffen. Aber es ist ein Weißer dabei und sie wird von einem Schwarzen gerettet. Das heißt, hier ist die Gewichtung eine vollständig andere.
Was dann geschah, war ein Albtraum für Scarlett. Dabei ging alles rasend schnell. Sie zog rasch die Pistole hervor, aber instinktiv vermied sie, auf den Weißen zu zielen um nicht aus Versehen das Pferd zu treffen. Als der Schwarze auf den Wagen zulief, ein lüsternes Grinsen auf dem Gesicht, schoss sie auf ihn. Ob sie ihn überhaupt getroffen hatte, fand sie nie heraus. Aber im nächsten Moment wurde ihr die Pistole mit einem Griff entwunden, der ihr fast das Handgelenk brach. »Bring sie zum Schweigen, zieh sie raus«, brüllte der Weiße, und die schwarze Hand tastete sich über Scarletts Gesicht bis zu ihrem Mund. Sie biss zu, so fest sie konnte, und schrie von Neuem. Und während sie noch schrie, hörte sie den Weißen fluchen und begriff, dass ein dritter Mann auf der dunklen Straße war. Die schwarze Hand fiel von ihrem Mund ab, und der Mann sprang zurück, als Big Sam auf ihn stürzte. »Schnell weg, Miss Scarlett«, rief Sam.
Das Entscheidende bei unserer Neuübersetzung ist, abgesehen davon, dass wir den Figuren ein sehr viel differenzierteres Sprecharten zuweisen, die sprechen also viel individualisierter und differenzierter und teilweise auch eben auch viel einfacher, teilweise auch gebildeter als bei Beheim Schwarzbach. Aber vor allem bei den Schwarzen haben wir darauf geachtet, dass die nicht in diesem holprigen Pseudosprech, als ob diese Menschen geradezu frisch aus dem Urwald gekommen wären und der menschlichen Sprache nicht mächtig wären, so ein grammatikalisches Tohuwabohu, wo auch wirklich die Sätze gar nicht zusammenstimmen und meistens Infinitivformen benutzt werden. Also das fanden wir besonders abstoßend. Das war ja früher auch bei den Übersetzungen bei Mark Twain so, dass der Nigger Jim so absolut barbarisch redet. Und das ist eben im Original bei Mitchell nicht so und das ist auch bei Twain nicht so gewesen. Es ist nur so, es ist eine phonetische Abschleifung, die dort einfach slangartig vorgenommen wird. Und so haben wir also auch die Sprechweise der Schwarzen in unserem Roman phonetisch abgeschliffen. Man wird also sofort erkennen können, dass hier also eine Sklavin oder ein Sklave spricht. Aber es ist eine vollkommen verständliche und sinnvolle, eine humane Redeweise. Das war uns extrem wichtig.
»Geben Sie die Zügel her«, sagte Sam und nahm ihr die Zügel ab. »Pferd, mach zu!« Die Peitsche knallte und das erschrockene Pferd raste in so wildem Galopp los, dass der Wagen in den Graben zu kippen drohte. »Hoffentlich habe ich den Gorilla umgebracht. Ich habe nicht so lange gewartet, dass ich's rauskriegen konnte«, keuchte er. »Aber wenn er sie verletzt hat, Miss Scarlett, dann gehe ich zurück und bring das in Ordnung.«
Ließen die amerikanischen Besatzer, vom Winde verweht, scheinbar ohne größere Bedenken im Nachkriegsdeutschland erscheinen, regten sich bei David Selznick-Verfilmung Zweifel. Die kostenintensive, fast vierstündige Leinwandadaption wäre 1939 in den USA mit überbordendem Erfolg angelaufen, sicher auch in Deutschland ein Publikumshit geworden. Doch die amerikanischen Besatzer fürchteten um ihr Image, praktizierten sie die Rassentrennung doch immer noch innerhalb ihres Militärs. Sie verhinderten eine Ausstrahlung des 10-fach Oscar-prämierten Films 14 Jahre lang. 1953 wurde der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten auch in der Bundesrepublik erst aufgeführt und lief am 25.12.1984 zum ersten Mal im westdeutschen Fernsehen. Seitdem verabschiedete sich der himmelschreiend rassistische Schinken nur widerwillig aus dem weihnachtlichen TV-Programm. Andreas Nohl schlägt auch hier, wie bei der veralteten Romanübersetzung, einen Austausch vor.
Ich mache das ja schon seit etwa 10 Jahren, diese Art von Klassiker-Edition. Eine Neuübersetzung ist eigentlich immer eine Neuinszenierung. Und man kann also durchaus, wie im Theater, aus einem schlechten Stück ein gutes Stück durch die Inszenierung machen. Man kann aber auch ein sehr gutes Stück durch eine Inszenierung zu einem schlechten Stück machen. So ist es beim Übersetzen genau. Es ist genau das gleiche Verhältnis. Es kommt also darauf an, welche Kriterien und Maßstäbe man ansetzt. Und so wie der Film von Selznick also durchaus mit der deutschen Übersetzung Entsprechungen hat, also würde ich mir wünschen, dass quasi parallel zu unserer Übersetzung eine Neuverfilmung stattfinde, etwa von Quentin Tarantino, dann hätte dieser Roman ein ganz anderes Standing in der Welt, als er es heute hat.
Romane von und über Frauen oder Literatur, die hauptsächlich von Frauen gelesen wird, wird oft als seichte Unterhaltungsliteratur abgestempelt. Und das ist natürlich eine sehr praktische Strategie, um diese Romane dann aus dem literarischen Diskurs auszuschließen. Und Vom Winde verweht ist ein gutes Beispiel dafür. Man kann den Roman genauso einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung unterziehen wie jedes andere Buch auch, wie Kafka oder sonst irgendetwas. Ich glaube, für die historische Forschung vor allem ist es nützlich, sich mit kulturellen Produkten auseinanderzusetzen, die massenweise rezipiert werden. Gerade mit Scarlett als Identifikationsfigur, die etwas Zeitloses an sich hat, gerade weil sie so widersprüchlich ist, weil man ihr als Leser dabei zusehen muss, wie sie Fehler macht, aber man auch gleichzeitig ihren Mut und ihren Durchhaltewillen bewundern muss. Und sie nimmt sowohl die Opfer- als auch die Täterrolle ein und lässt sich daher nicht so einfach einordnen.
Von der Literaturkritik und Literaturwissenschaft weitgehend als Unterhaltungsroman ignoriert, hat Emily Oliver vom Wind verweht durch ihre soziohistorische Einordnung anschlussfähig gemacht für die Forschung. Doch auch abgesehen von jedem kulturwissenschaftlichen Interesse muss eine heutige Leserin anerkennen, dass Margaret Mitchell einen spannenden und hervorragend erzählten Roman geschrieben hat. Das liegt auch, wie Oliver hervorhebt, an der Protagonistin Scarlett O'Hara, dieser misogynen, machtbesessenen, aber eben auch mutigen Intrigantin, der ihrer Autorin ganz am Ende doch noch eine Katharsis vergönnt.
Sie erkennt erst ganz, ganz spät auf den letzten paar Seiten des Romans, wie viel ihr Melanie tatsächlich bedeutet hat. Und das ist diese sehr berührende Szene tatsächlich, wo Melanie an den Folgen einer Fehlgeburt stirbt. Und Scarlett erkennt plötzlich, dass sie während dieser gesamten Zeit sich auf eine Frau verlassen hat, während ihr Fokus eigentlich auf verschiedenen Männern lag. Aber da wird noch einmal diese Solidarität unter Frauen unterstrichen, die Margaret Mitchell formuliert es als die schreckliche Stärke der Schwachen.
Scarlett ging in Gedanken die Jahre zurück bis zu jenem stillen heißen Mittag in Tara, als grauer Pulverdampf sich über den blau uniformierten Leichnam kräuselte und Melanie mit Charles Säbel oben an der Treppe stand. Scarlett erinnerte sich, dass sie damals gedacht hatte, wie albern, Melly könnte den Säbel nicht mal hochheben. Doch jetzt wusste sie, dass Melanie im Notfall die Treppe heruntergestürmt wäre, um den Yankee zu töten oder selbst getötet zu werden. Ja, an jenem Tag war Melanie da gewesen, mit dem Säbel in der kleinen Hand, bereit, für sie zu kämpfen. Und jetzt, da Scarlett traurig zurückblickte, erkannte sie, dass Melanie ihr immer mit einem Säbel zur Seite gestanden hatte, unauffällig wie ein Schatten. Dass sie sie geliebt und mit blinder, leidenschaftlicher Treue verteidigt hatte gegen die Yankees, gegen Feuer, Hunger und Armut, gegen die öffentliche Meinung und sogar gegen ihre eigenen Blutsverwandten. Verzweifelt musste sie feststellen, dass sie dem Leben ohne die ungeheure Kraft der Schwachen, der Leisen und Sanftmütigen nicht gewachsen war.
Die zeitlebens verkannte Freundschaft von Melanie bleibt nicht die einzige unglücklich endende Beziehung für Scarlett. Als sie sich endlich ihrer Liebe für den bisher so verhassten und ihr doch loyal ergebenen Red Butler bewusst wird, mit dem sie längst in einer Zweckehe lebt, ist es für ihn zu spät. Er weist die Einsichtige ab. Doch Scarlett wäre eben nicht Scarlett, wenn sie sich in den letzten Zeilen des Romans noch unterkriegen lassen würde.
Mit der Beherztheit ihrer Vorfahren, die keine Niederlage gelten ließen, selbst wenn sie ihr ins Auge sahen, reckte sie das Kinn. Sie konnte Red zurückgewinnen, das wusste sie. Es hatte noch nie einen Mann gegeben, den sie nicht bekommen konnte, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hatte. »Ich will morgen darüber nachdenken. In Tara. Dann kann ich es aushalten.« Morgen lasse ich mir etwas einfallen, damit ich ihn zurückbekomme. Schließlich, morgen ist ein neuer Tag.
Die letzten Sätze waren das aus Margaret Mitchell, Vom Wind verweht. Neu übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Liat Himmelheber und Andreas Nohl. Das Buch erscheint im Verlag Antje Kunstmann München. 1328 Seiten, kosten 38 Euro. Morgen freilich ist auch für die Literatur ein neuer Tag. Für heute war's das vom Büchermarkt. Weiter geht's im Programm mit Wissenschaft im Brennpunkt und dem Kampf gegen das biologische Alter. Ihm musste sich immerhin selbst Scarlett O'Hara ergeben, nicht jedoch die Medizin. Mehr dazu gleich hier im Anschluss. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.